Kaum schien das geplante Suchthilfezentrum trotz des Widerspruchs der FDP gesichert, da eskaliert der Konflikt an anderer Stelle. OB Mike Josef will den Zugang zum geplanten Zentrum für Nicht-Frankfurter Drogenkranke weitgehend beschränken. Das ruft Empörung und Widerstand hervor, auch bei den Linken, die das Zentrum zunächst mittragen wollten. Der Ausgang der Zugangsdebatte derzeit unklar. Ob die Römerkoalition nach dem 3. Juli noch steht, ebenfalls derzeit unklar. Klar hingegen ist, dass Kommunikation für die Demokratie zentral ist. Das sehen wir auch mit Blick auf den Frankfurter Flughafen. Der Fluglärm ist für viele BürgerInnen unerträglich. Hier müssen die Interessen der BürgerInnen endlich ernst genommen werden. Derweil klickt sich Frankfurt auf die Nummer 1. Und das ausnahmsweise mal nicht nur beim Mietspiegel. Im Digitalisierungsvergleich 2025 hat unsere Stadt großartig abgeschnitten. Aber keine Sorge, gute Zukunft produzieren wir natürlich weiterhin ohne KI-Bots. Vorerst. Darüber und über anderes sprechen wir heute bei Gute Zukunft. Euch viel Spaß, los geht's.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Mein Name ist Jan Pasternak und an meiner Seite, wie immer, Hendrik Simon. Herzlich willkommen. Bitte kein Wetter-Smalltalk. Danke.
Ja, hallo Jan. Das Wetter ist schön. Die Sonne kommt raus. Da kann man nur bester Laune sein. Klasse. Wie geht's dir?
Ja, willst du noch was zu den Dönerpreisen sagen oder hast du damit schon...
Die Dönerpreise schießen auch durch die Decke. Ich glaube, wo liegen wir jetzt?
Gibt jetzt Edeldöner für 15 Euro in Frankfurt.
Ich glaube, mit so japanischen Rind gibt es das mittlerweile auch. Also da gibt es wohl mittlerweile Döner-Variationen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Dann gibt es aber auch Niedrigpreisangebote beim Döner. Also Dönerläden, die gezielt ganz günstig anbieten, um da so einen Kontrapunkt zu setzen. Also die Dönerpreisspanne ist breit, sage ich mal. Eigentlich können wir uns da jetzt einfach, sage ich mal, 40 Minuten drüber unterhalten. Was meinst du?
Ja, hier seid ihr bei uns immer top informiert über alle wichtigen Themen. Die Dönerpreisspanne ist breit, aber breit ist, wie gesagt, auch unsere Themenpalette. Nicht nur in dieser Folge, auch in der letzten. Was war da Thema? Hendrik, möchtest du es nochmal kurz erwähnen, damit die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer gern auch da nochmal rein bingen kann, um dann diese und weitere Folge vielleicht nochmal nachzuhören.
Ja,
was war ein Thema?
Selbstverständlich. Wir hatten einen bunten Strauß Blumen, sage ich mal. Wir hatten die Auswirkungen der Bundesregierung auf Hessen. Wir hatten den Kulturcampus angesprochen und wir hatten auch über ein Thema gesprochen, das auch heute auf der Liste steht. Da hatte ich kurz ein kleines Déjà-vu bekommen, nämlich das Suchthilfezentrum. Wieso greifen wir es heute nochmal auf, Jan?
Ja, ich würde sagen, so manche Themen machen ja erst dann sozusagen, halten die Spannung hoch, wenn es ein bisschen eskaliert. Das ist auch in dem Falle so. Ich glaube, ohne redundant zu werden, macht es Sinn, da nochmal drauf zu schauen, weil es eben die Stadt, zumindest die Stadtpolitik, sehr bewegt. Ja, ansonsten, was haben wir noch mit dabei?
Ja, wir werden über einen Digitalisierungsvergleich 2025 sprechen.
Ja.
Wir sprechen über Fluglärm, die aktuellen Entwicklungen um die verschiedenen Flugrouten und haben noch ein paar kleinere Meldungen für euch. Aber erstmal haben wir noch die Erinnerung an euch. Schreibt uns gerne an kontakt@gutezukunft.de. Wir rufen die Mailadresse täglich ab, glaube ich. Weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist, aber wir freuen uns immer auf eure
Fast
Post.
Fast täglich.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß euch und los geht's.
Ja, die Frankfurter Drogenpolitik könnte vor einem fundamentalen Paradigmenwechsel stehen. In der letzten Folge haben wir uns ja mit einem konkreten Projekt beschäftigt, dem geplanten Suchthilfezentrum und der, naja, ich will sie nicht fadenscheinig nennen, aber doch relativ, dünnen Kritik, also die Kritik war massiv, aber die Grundlage dafür nicht so sehr an dem, was dort angedacht worden ist. Da ging es darum, welche Liegenschaft ist die richtige. Die FDP hat sich da insbesondere dran aufgehängt an etwas, wo aber alle der Meinung sind, dass man es unbedingt und zwar auch möglichst bald bräuchte. Ein solches Suchthilfezentrum ist sicherlich ein wichtiger Baustein oder kann auch wirklich eine große Hilfe sein, aber wäre jetzt noch kein Schwenk in der Frankfurter Drogenpolitik, in dem Frankfurter Weg, der ja rund um die Droge Heroin mit Hilfen für die Süchtigen und Repression gegen die Dealer gestaltet worden ist, eine längere Geschichte jetzt schon hat in den letzten Jahrzehnten, zum Teil auch sehr vorbildhaft war für andere Kommunen, aber auch Länder sich daran orientiert haben, ein erfolgreicher Weg, der aber mit der Droge Crack nicht so einfach mehr gangbar gewesen ist. Dazu kamen Umstände rund um Corona. Wir hatten oft berichtet, sowie die Tatsache, dass andere Kommunen ihre Hilfseinschränkungen ihre Hilfsleistungen einschränken beziehungsweise gar nicht erst solche haben. Was das genau bedeutet, dazu werden wir jetzt gleich, denke ich, noch weitere Ausführungen machen. Jedenfalls ist der Konflikt rund um die Drogenhilfe im Bahnhofsviertel jetzt eskaliert. Und zwar hat der Oberbürgermeister Mike Josef jetzt Schritte unternommen, die er in einer Pressekonferenz angekündigt hat, nämlich im Wesentlichen geht es darum, auswärtige DrogenkonsumentInnen von den Hilfseinrichtungen im Bahnhofsviertel abzuweisen. Ja, also es klingt jetzt erstmal sehr rabiat. Ziel ist es, den Drogentourismus zu stoppen und das Viertel dann auch zu entlasten. Sein Argument ist, Frankfurt kann schlicht und ergreifend nicht ganz Süddeutschland mitversorgen. Denn die ganzen Städte, auch München, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, haben natürlich, wie in jeder Großstadt auch, eigene Drogenabhängige, Menschen, die auch ihre Sucht dann in der Form nicht mehr selbst irgendwie unter Kontrolle haben. Und die finden in Frankfurt einen Hotspot, ja. Und dort versammelt sich dann eben ein Großteil der Szene und das überlastet das Frankfurter System.
Genau, und das wird, wie du schon gesagt hast, als ein großer Einschnitt gesehen. Entsprechend war auch in Teilen der Stadtgesellschaft die Kritik sehr groß. Einmal im Römer selbst gab es jetzt großen Streit, auch in der Römerkoalition selbst, also vor allem mit der Gesundheitsdezernentin Elke Weutel gab es Streit, beziehungsweise sie hat sich da jedenfalls von dem Vorstoß von Mike Josef distanziert und wirft ihm auch ein Stück weit vor, da einen Alleingang vorzunehmen. Das heißt, wir haben einerseits die Debatte um das Bahnhofsviertel, wir haben das Suchtzentrum, das hast du ja eben nochmal schön zusammengefasst, worüber wir auch letzte Folge diskutiert haben. Also gerade mit Blick auf die Römerkoalition ist einfach die Ausgangssituation. Es gibt keine gesicherte Mehrheit, weil die FDP sich vor allem da zerstritten hat. Es ist unklar, ob sie am 3. Juli zu dem Antrag zustimmen wird. Ich würde sagen, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie zustimmen wird am 3. Juli. Und entsprechend braucht die Koalition jetzt für das Suchtzentrum eigentlich einen weiteren Partner in dieser Frage. Und da hatten sich die Linken angeboten. Jetzt kam der Vorstoß von Mike Josef, die Nicht-FrankfurterInnen Suchtkranken abzuweisen vom Zugang zum Suchtzentrum. Jedenfalls dann, wenn es über eine reine Nothilfe hinausgeht. Und das ist jetzt quasi die Frage, die das Ganze zum Eskalieren bringt, weil jetzt Kritik da ist. Die einen sagen, Mike Josef macht's genau richtig, er geht jetzt einen Schritt voran. Und andere sagen, das ist eine neue Härte, die kann man so nicht mittragen.
Ja, man kann sagen, aus einem Konflikt alle gegen die FDP wurde jetzt ein Konflikt alle gegen alle. weil jetzt natürlich auch die Grünen dem SPD-Oberbürgermeister Vorwürfe machen. Die Linkspartei, die das erst mittragen wollte, ist auch empört, wohingegen die FDP eigentlich das Vorgehen richtig gut findet und behauptet, es hätte sie ja schon vor Jahren gesagt. Also sozusagen die Gemengelage ist jetzt deutlich unübersichtlicher. Das ist, würde ich sagen, gut für unseren Podcast, der dann gut was zu berichten hat, aber schlecht für die Menschen, die davon betroffen sind und natürlich auch für die Zukunft des Bahnhofsviertels.
Aber fangen wir vielleicht nochmal kurz vorne an. Du hast es ja eben schon angedeutet. Wie begründet jetzt eigentlich OB Mike Joseph diese neue Gangart? Also er hat da ja Zahlen angeführt. Vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, er sagt, mehr als jeder zweite Konsument in Frankfurt kommt gar nicht aus der Stadt, ja, aus Frankfurt. Also es ist gut 60% laut einer Studie. Sie reisen zum Teil gezielt aus dem Umland und aus anderen Bundesländern an. Einerseits, um hier Drogen zu kaufen. Deswegen ja, ist ja auch die Drogendealer-Szene versammelt. Man merkt es ja sofort, wenn man aus einem der Seiteneingänge oder auch dem frontalen Ausgang des Bahnhofs rausgeht. Ja, also man wird angequatscht hat halt wirklich offensichtliche Stellen, wo man halt Drogen kaufen kann. Mhm. Und dann aber auch, um Hilfe anzunehmen. Also viele reisen wirklich auch an, um eben in die Hilfseinrichtung zu kommen. Und das System ist schlicht und ergreifend überlastet, ja. Und es ist jetzt auch, es ist nicht so nachvollziehbar, wie es vielleicht in anderen Bereichen wäre, wenn man sagt, wir können hier nicht jeden versorgen, wenn ja wirklich eine ICE-Station weiter eine andere Großstadt ist, aus der die Person kommt, die aber dann ein solches Hilfssystem oder Hilfsstruktur gar nicht hat. Ja, also es wäre eigentlich leicht zu lösen, und es klingt jetzt natürlich erstmal sehr menschenunwürdig und zynisch und kalt, aber im Grunde ist es halt leicht zu lösen. Gemeinsam mit dem Träger JJ, Jugendberatung Jugendhilfe e.V., und der Polizei hat Mike Joseph ein Modell entwickelt, wie eben diese Betroffenen zurück in ihre Heimatorte kommen können. Sie sollen abgewiesen werden. Es gibt eine Clearingstelle wohl dann in der Einrichtung, wo dann geklärt wird, wo die Person herkommt, und dann soll sie abgewiesen werden, wenn sie nicht aus Frankfurt kommt. In besonders schlimmen Fällen, ja, wenn man merkt, also hier ist akut irgendwie eine Hilfe nötig, dann wird natürlich einmalig geholfen, aber dann eben auch mit Verweis darauf, dass es beim nächsten Mal nicht geht. Warum mit der Polizei? Naja, weil natürlich die Gefahr besteht, dass erstens jemand dann anfängt, dort rumzurandalieren oder sich dann auf der Straße niederlässt. Und das soll an der Stelle auch nicht mehr toleriert werden, sodass es eine Person gibt, die dann die betroffene, hilfesuchende, drogenabhängige Person zum Zug begleitet. Wer die Fahrkarte kauft, das muss noch geklärt werden, in den Zug setzt und dann bestenfalls, davon gehe ich aus, auch gleich dafür sorgt, dass die Person auf der anderen Seite dann in der anderen Kommune eine Anlaufstation hat oder irgendwie jemand, der sie dann dort in Empfang nimmt. Es soll Gespräche geben, individuelle Pläne, die Erfahrung zumindest der Verantwortlichen beim Träger JJ, so würde ich es jetzt mal abkürzen, sagt, dass die Menschen, die dann kommen, ja auch wirklich die Hilfe gerne wollen und auch aus ihrer Spirale herauskommen wollen, sodass sie gerne auch und auch offen sind für Alternativen und für wirkliche Hilfsangebote und sich auf solche Wege auch einlassen. Also von daher sollen Menschen nicht nur weggeschickt, sondern auch in bestehende Strukturen vermittelt werden. Es ist gewissermaßen eine neue Art, und ich gehe davon aus, dass es eben nicht nur das Ziel ist, die Menschen abzuweisen, sondern dann auch auf der interkommunalen Ebene zu einem Netzwerk zu kommen, wo dann auch in anderen Kommunen neue Einrichtungen entstehen. Jedenfalls, das vielleicht noch als Ergänzung, Mike Joseph berichtete dann auch in der Pressekonferenz davon, dass er schon Anrufe bekommen hätte aus anderen Kommunen, die halt gemeint haben, oh ja, also wir spüren das deutlich, dass hier Menschen mit einer Suchterkrankung jetzt dann auch vermehrt hier wieder bei uns aufschlagen. Und das sind alles Menschen, die vorher in Frankfurt waren.
Ja, das heißt, die Kommunen entdecken das Thema wieder, ihre eigenen, also sogenannten, ihren eigenen Drogenkranken. Ich meine, da hat ja auch Gesundheitsdezernentin Voitel ja auch beklagt, dass andere Städte sich da aus der Verantwortung stehlen. Also ich glaube, dieses dieses Druckmachen auch auf andere Kommunen, das Argument, glaube ich, das würden auch jetzt die KritikerInnen von Mike Josephs Ansatz, glaube ich, auch so weitgehend eigentlich mit ihm teilen. Also dass es eigentlich nicht sein kann, dass Frankfurt so die gesamte Verantwortung trägt, sondern dass du eigentlich diese Verantwortung und auch diese Last sozusagen verteilen musst auf verschiedene Kommunen. Das ist ja auch logisch. Und die Frage ist natürlich so ein bisschen jetzt in der Durchsetzung, was ist denn, wenn es diese Strukturen noch nicht gibt oder nicht gibt? Also wenn sich andere Kommunen schlicht und ergreifend querstellen. Und da gibt es jetzt etwa die Geschäftsführerin von der Integrativen Drogenhilfe, Gabi Becker, die warnt vor diesem Ansatz von Mike Josef, weil sie sagt, dass letztlich dann die Einrichtung im Bahnhofsviertel, die es schon gibt, die Integrative Drogenhilfe von ihr selbst natürlich selbst, dass diese Einrichtungen dann letzten Endes stärker belastet werden, wenn es eine Zugangsbeschränkung bei dem im Suchthilfezentrum gibt, dass das letztlich dann de facto andere Einrichtungen im Bahnhofsviertel auffangen müssen. Und eine andere Frage ist natürlich, ob man wirklich sicherstellen kann, du setzt jemanden in Zug in eine andere Kommune, kommt der oder die da wirklich an? Wie kannst du verhindern, dass die Person sich einfach in den nächsten Zug wieder zurück nach Frankfurt setzt? Also das sind so ganz praktische Fragen der Durchsetzung. Jetzt mal von den rechtlichen ganz abgesehen, könnte man auch noch streiten, ist das rechtlich überhaupt durchsetzbar, dass du Personen da einen Zutritt verwehrst? Und ein Punkt kommt ja auch noch hinzu, viele Drogenkranke sind ja schlicht und ergreifend obdachlos. Also die haben keinen Wohnsitz, das heißt rein juristisch kannst du sie nicht klar nach Kommune zuordnen und die kannst du, soweit ich gesehen habe, rechtlich gar nicht abweisen. Also da ist so ein bisschen die Frage.
Das ist was anderes, ja.
Wie kann man da eigentlich diesen Ansatz letztlich durchsetzen? Aber ich glaube, die grundsätzliche Nachricht oder die grundsätzliche Botschaft insgesamt von der Kommunalpolitik ausgeht, wir können in Frankfurt nicht das Problem für ganz Süddeutschland lösen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber da würde ich auch sagen, das teilen eigentlich alle.
Genau, aber machen halt nichts, ne? Das ist halt das Problem. Also jeder sagt eigentlich, ja, Bahnhofsviertel ist schwierig. Und da müsste man mal was tun, aber niemand sagt was, ja. Also es müssen mehr Hilfen geben, okay, ja. Aber die Problemlagen sind ja so enorm vielschichtig. Es gibt nicht den einen Weg, mit dem man das dann lösen kann. Das ist Augenwischerei. Und ich frage mich schon, sozusagen, was denn die Alternativen sind. Ich glaube, ein erstes Missverständnis bei der ganzen Sache ist, wenn man sagt, die Menschen werden jetzt als Druckmittel eingesetzt. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, das Druckmittel oder der Druck, der wurde vorher durch Ankündigungen und durch Initiativen im Städtetag ja im Übrigen auch wiederum auf Druck von Mike Josef von Elke Feutel, der Sozialdezernentin, die dann entsprechend aktiv geworden ist und auch einen Brief geschrieben hat und da ebenfalls die Haltung vertreten hat, dass man den Druck auf andere Kommunen erhöhen müsste. Ein neuer Sound aus Frankfurt in der Stelle. Und das waren die Druckmittel, da entsprechende Initiativen zu machen. Jetzt, das würde ich davon getrennt sehen, sondern das ist einfach eine Maßnahme in Frankfurt zur Lebenserhaltung des Systems, das in einer sichtbaren Art und Weise überfordert ist. Also man, wie gesagt, muss ja nur durchs Bahnhofsviertel laufen, egal zu welcher Uhrzeit, nicht nur nachts. In einigen Stellen, meine Kinder haben dort Angst. Sie haben dort Angst, sie wollen da nicht lang. Aber ich muss im Grunde da lang, außer ich fahre irgendwie ganz kompliziert durch die öffentlichen, mit den öffentlichen Nahverkehr, um zum Hauptbahnhof zu kommen, ja, oder manchmal auch zu, ich müsste riesige Umwege in Kauf nehmen. Auch das ist nicht immer einfach mit Kindern. natürlich muss jetzt nicht an jeder Straßenecke in einer Großstadt ein Kinderparadies sein. Das ist mir schon völlig klar. Aber ich bin schon der Meinung, dass es keine Angsträume geben darf in einer Stadt für niemanden. Also genauso wenig, wie man drogenabhängige Menschen vertreiben darf. Also diese Debatte finde ich wirklich zynisch, sie dann an andere Orte in der Stadt umzusiedeln. Also weder darf man Menschen, die Drogen...
Das war dieser FDP-Punkt, oder?
Ja, genau. Es war aber noch ein paar mehr Kandidaten, die das in der Vergangenheit gemacht haben. Also weder darf man die vertreiben, noch dürfen ältere Menschen, Kinder, Frauen aus bestimmten Räumen der Stadt vertrieben werden, aus bestimmten Quartieren, indem man einfach die Zustände so dermaßen einreißen lässt, dass dort einfach es nicht mehr aushaltbar ist oder man auch sich gar nicht mehr traut, dahin zu gehen. Und ich kann mich gut erinnern, also vor 10 Jahren oder so war Frankfurt ja der Place to be, das super Szeneviertel, was ja immer schon ein bisschen ambivalent war, ja. Also wenn man so seinem 15-Euro-Cocktail in der Nähe von wirklich menschlichem Leid trinken kann, dann ist da so ein gewisser Nervenkitzel dabei, aber so richtig ethisch einwandfrei war das ja noch nie. Aber da war es tatsächlich geordnet, ja. Also da konnte man auch draußen sitzen auf der Terrasse, Menschen, die dann, in einer ganz anderen Lebenssituation gegangen sind, Wahnsinn dann vorbeigegangen. Man hat sozusagen sich in die Quere gekommen. Und das änderte sich aus meiner Sicht durch Corona und durch auch den Umbau des Hauptbahnhofs und natürlich auch durch die neue Droge Crack, die da nochmal ein anderes Verhalten der Süchtigen hervorgebracht hat. Und und seitdem sind die Zustände eingerissen und wirklich, man muss da nur, das ist menschenunwürdig, das ist wirklich menschenverachtend, das so einfach sehenden Auges hinzunehmen und nicht Maßnahmen zu ergreifen. Und ich kann mich an die ganzen Widerstände erinnern, wenn eine Kamera aufgestellt werden sollte, Riesentara, ja, das geht nicht und Videoüberwachung, bla bla, so, dann sollte die Polizeipräsenz verstärkt werden, Sicherheitsstaat, so Waffenverbotszone, wieder alle dagegen. Jetzt das also sozusagen immer, wenn du was bewegen willst, ja, dann ist es halt ein Stück weit an der Stelle auch mit Law and Order verbunden, wobei ja sogar die Hilfsstrukturen, die verbessert werden sollen, auch wieder blockiert werden. Ja, also wenn du dann Suchthilfezentrum hast, wird das auch wieder blockiert. Mhm. Also es ist immer nur dagegen, aber nie kommt mal jemand wenn jemand mit einem Vorschlag kommt, wird es gleich zerredet. Und in der Vergangenheit hat sich gezeigt, Maßnahmen wie Videoüberwachung, Polizeipräsenz, Eingreifen in die Drogendealer-Szene, die Waffenverbotszone, all das sind Maßnahmen, die kleine Beiträge geleistet haben. Genauso wäre das Suchthilfezentrum ein kleiner Beitrag und ich glaube, es ist an der Zeit, auch einen Vorschlag auszuprobieren, wie Abweisung, wenn es so ist, dass die ich sehe mit eigenen Augen und meinem fehlenden Hintergrundwissen, dass offensichtlich die Hilfsstrukturen nicht ausreichend funktionieren, sonst wäre dieses Elend auf der Straße nicht da. So, jetzt sagen wir, die Fachleute von Suchthilfeeinrichtungen, zumindest einige, und der Polizei und der Politik, diese Maßnahmen könnten helfen, zum Beispiel auch die Abweisung der Menschen, die hier unser System überfordern, weil sie nicht aus Frankfurt kommen. Dann nehme ich das erstmal so zur Kenntnis und sage, hey, dann lass es uns ausprobieren.
Ja, ich glaube, dieser Punkt wurde lange nichts gemacht. Es hat sich die Situation verändert und jetzt muss man rangehen und muss sich überlegen, wie kann man mit dem Bahnhofsviertel konkret was tun, um da die Lage zu verbessern für die gesamte Stadtgesellschaft. Ich glaube, der Punkt ist auf jeden Fall treffend und da, glaube ich, haben auch viele, auch in der Presse, glaube ich, Mike Josef insgesamt Lob ausgesprochen. Also, dass da grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Letztlich die Frage nach dem Suchtzentrum ist ja eigentlich nicht so sehr umstritten. Also, wenn man jetzt mal von der FDP absieht, das haben wir letzte Folge besprochen, ist ja eigentlich ein Konsens da. Also, dass man dieses Suchtzentrum will. Insofern gibt es ja durchaus eine gemeinsame Antwort, die auch tragfähig ist. Was umstritten ist, ist tatsächlich jetzt diese Zugangsfrage. Und da frage ich mich, also da einerseits hören wir, das ist ja jetzt nicht nur in der Römerbubble, sondern wir hören manche Fachleute wie Gabi Becker von der integrativen Drogenhilfe, die sagt einfach, das ist aus ihrer Sicht kontraproduktiv. Also ich glaube, diese Stimmen muss man da ernst nehmen. Also einerseits würde ich sagen, ja, es gibt einen Konsens für das Suchthilfezentrum. Dieser Konsens ist ja erstmal gut. Und jetzt ist aber die Frage, diese Zugangsbeschränkung, ist die sinnvoll? Und ich glaube, an dem Punkt, das ist erstmal eine Detailfrage. Da ist auch die Frage, ist auch umstritten, wie viel wird das bringen? Aber ich glaube, an der Stelle ist die Kritik da, nicht beim Suchthilfezentrum allgemein. Und jetzt würde ich vielleicht noch so eine politische Überlegung, ich habe mich auch gefragt oder wird auch in der Presse gefragt, war das jetzt ein kluger Schritt von Mike Josef strategisch oder nicht, jetzt diese Diskussion zum Zugang noch vor der Abstimmung am 3. Juli aufzumachen? Ich meine, einerseits kann man argumentieren, das ist sein Ansatz, er ist da transparent. Andererseits kannst du aber auch argumentieren, naja, also die Römerkoalition ist ja dadurch, dass die FDP am 3. Juli wahrscheinlich nicht fürs Suchthilfezentrum stimmen wird, das haben wir ja letzte Folge diskutiert, ist auf die Stimmen von den Linken angewiesen. Die Linken haben schon signalisiert, sie stimmen für das Suchthilfezentrum. Das heißt, du hast eigentlich einen demokratischen Konsens, da muss was passieren. Jetzt kommt der Vorstoß von Mike Josef, dass man Nicht-FrankfurterInnen Drogenkranke abweist in den meisten Fällen. Und das will die Linke jetzt nicht mehr mittragen. Das heißt, jetzt hat die Linke einen eigenen Antrag geschrieben. Und da würde ich sagen, da kann man rein politisch schon auch die Perspektiven der Linkspartei ein Stück weit verstehen. Die sagen, wir wollten diesen Konsens mittragen. Jetzt diesen Vorstoß können wir nicht mittragen. Und da kann man sich schon fragen, war das strategisch klug und ist es auch in der Sache wirklich sinnvoll, diese Zugangsbeschränkung zu haben? Dann, dass das Suchthilfezentrum kommen soll, dass da was passieren soll. Ich glaube, das ist ja wirklich, wie gesagt, abgesehen von der FDP, ist das ja völlig unumstritten. Und ich frage mich auch letztlich, das hatte ich in der FR mal gelesen, ist vielleicht auch dieser Ansatz von Mike Josef als OB, der ja vor allem auch Diskurse, nicht nur, aber vor allem auch Diskurse prägen kann, ist das in erster Linie vielleicht auch eine Drohung gegenüber anderen Kommunen gewesen, vielleicht auch ein Stück weit ein Hilferuf, so hat es jedenfalls Georg Leppert in der FR mal geschrieben, dass man quasi mehr Unterstützung von anderen Städten und vom Land braucht, dass man, und das ist ja ein völlig legitimer Ansatz, dass man das in Frankfurt nicht alleine wuppen kann. Aber ich glaube schon, dass die Frage der Zugangsbeschränkung, darüber zu streiten, ist absolut legitim, gerade weil es einen Konsens gibt in der Sache für das Suchthilfezentrum.
Du wirst in den allerseltensten Fällen die Situation haben, dass eine politische Partei oder ein politischer Akteur sagt, dass er etwas nicht will. Ja, also es ist in Frankfurt jetzt insbesondere, ja, wo es um die Lösung von konkreten Problemen geht und weniger jetzt auf wie auf Landes- und auf Bundesebene um so einen Diskurs, ja, und um das Bewegen von jetzt Mehrheiten. Natürlich, Frankfurt, haben wir schon oft drüber geredet, ist da in so einer Hybridrolle, ja, in so einer Zwischenrolle, weil natürlich Frankfurt auch hinreichend groß ist, um auch hier so eine diskursive Wirkung mit zu erzielen und es nicht nur um die Parkbank geht, die jetzt dort oder dorthin gestellt wird. Aber die Probleme und die Themen, die man hat, die sind hier schon konkreter, ja? Und du wirst selten einen Akteur haben, eine Fraktion, die sagt, wir wollen das nicht, sondern es wird immer so halt, ja, wir sind ja auch dafür, aber so kann man es nicht machen. Oder es wäre irgendwelche Stilfragen, nicht in diesem Hauruck oder nicht über die Interessen der Anwohner hinweg oder so. Es sind immer so Strohmann-Argumente, ja? Und am Ende waren alle dafür, aber die handelnden Akteure haben es einfach nur schlecht umgesetzt. Dass ich in 95% der Fälle gefühlt ist, das auch meine Erfahrung, die ich in diesen Tätigkeiten gesammelt habe. Das hast du ganz massiv zum Beispiel, weißt du, so beim Thema europäische Schule. Ja, alle wollen ja, dass die europäische Schule in Frankfurt ist, aber nicht an dem Standort, nicht an dem Standort. Ja, aber wenn es an keinem Standort geht, dann werden wir sie nicht haben. Dann sag doch, dass du diese Schule nicht hier haben willst, ja. Oder beim Wohnungsbau hast du das sehr massiv, oder? Und hier eben auch. Ja, natürlich sagt die FDP nicht, wir sind gegen ein Suchthilfezentrum, sondern die sagt, ja, aber da kann es nicht stehen. Ja, und dann machen die einen ganz absurden Vorschlag, meilenweit weg vom Bahnhofsviertel. Und wenn du dann sagst und benutzen dann aber das Argument, dass das Suchthilfezentrum einmal die auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist. Also es ist auch in sich unschlüssig. Am Ende tut man alles, damit dieses Projekt nicht kommt. Ob man es dann nicht will oder nicht, spielt keine Rolle, weil man hat dafür gesorgt, dass es nicht kommt. Ja.
Also ich glaube, bei der FDP würde ich dir zustimmen, aber ich glaube gerade so, also ich glaube, dass diese Zugangsfrage, das ist ja in der Koalition umstritten, das ist jetzt bei den Linken, ich glaube, das ist keine Scheindebatte. Also ich glaube, da geht es tatsächlich um wenn ich das so von außen überhaupt beurteilen kann, aber das ist mein Eindruck, dass es da schon fundamental um Interessensgegensätze gibt.
Und nicht ganz. Guck mal. Also erstmal, der Punkt ist doch, an der Stelle, ich gebe dir recht, das ist da ein bisschen diffiziler, ja. Aber grundsätzlich ist das ja auch, das ist jetzt eine Initiative von Mike Josef, eine Haltung, die er eingenommen hat nach Rücksprache mit den beteiligten ExpertInnen vor Ort so und mit den beteiligten Institutionen. Sie hat zu diesem Vorstoß gekommen und geht da auch, sage ich mal, vor. Für die Grünen sagen jetzt zum Beispiel Dimitrios Bakakis, den ich sehr schätze, der Fraktionsvorsitzende, ich habe es jetzt nicht im Wortlaut im Kopf, aber ich habe es gelesen als Zitat irgendwo, der sagt, also natürlich können wir nicht ganz Süddeutschland mitversorgen, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, ja, das ist ein ganz neuer Sound. Also so haben die Grünen vor kurzem noch nicht geredet. Da ging's nur um davon, dass man allen helfen müsse und es gar nicht anders ginge. Und bei der SPD genauso und bei anderen Parteien. Also es war überhaupt nicht im Rahmen des Vertretbaren zu sagen, nee, das können wir eigentlich gar nicht. Also es ist ein ganz neuer Sound. Jetzt wird so getan, als hätte man das ja auch immer schon so gesagt. Und auch Elke Feutel hat ja massiv Druck ausgeübt, etwas, wo man sich vorher noch sehr quergestellt hat. Und dann sagt sie jetzt, also jetzt geht das aber so nicht. Und man versteht gar nicht, warum, weil sie war ja eigentlich auch dafür. Ich verstehe sozusagen, diese Abweisung ist was anderes, aber wie will man es denn sonst machen? Also das ist halt der Punkt. Ja? Und dann sagt sie ja, aber man, das ist nicht abgestimmt. Ja, aber warum denn nicht? Also Mike Josef sagt jetzt, aber es gab doch schon vor Wochen gemeinsame Gespräche mit dem Träger und mit der Sozialdezernentin. Da frage ich mich jetzt als Bürger, ja, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Also wie kann das denn dann sein, dass es immer noch kein Konzept gibt für die Abstimmung der einzelnen Träger? Also irgendwann muss man ja mal vorangehen. Und da entsteht bei mir der Verdacht, dass es dann doch wieder so ein Strohmann-Argument ist. Wo man sagt, ja, wir wollen das ja schon auch eigentlich, aber dann irgendwie trifft man doch keine Maßnahmen in diese Richtung.
Ja, könnte sein, aber ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich stichhaltiger ist, gerade weil wir halt diese Experten-Kommentare haben. Also Gabi Becker, die ja wie keine andere für den Frankfurter Weg steht. Natürlich kann man darüber diskutieren, wird auch diskutiert, wie erfolgreich der ist, wobei sie ja auch sagt, also sie findet es auch nicht okay, dass der von manchen diskreditiert würde, weil er ja durchaus modifiziert wurde, auch den Jahren. Das wäre aber jetzt nochmal eine eigene Debatte. Aber ich glaube, dass du diese Kommentare von Fachleuten hast, dass es mit dieser Zugangsbeschränkung, dass sie einerseits vielleicht nicht besonders realistisch ist, weil viele Menschen obdachlos sind, also gar nicht unbedingt zugeordnet werden können, andererseits, weil es aus deren Sicht unethisch ist. Ich glaube, das ist schon ein stichhaltiges Argument, diese Zugangsbeschränkung. Und was jetzt politisch daraus gemacht wird, ist dann die zweite Frage. Aber da muss ich sagen, kann ich die Linken auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, die Koalition, die Römerkoalition ist auf deren Stimmen jetzt angewiesen. Da kann man sich jetzt schon fragen, hätte man das oder ist diese Zugangsbeschränkung wirklich so wichtig für Mike Josef, oder ist das wirklich so wichtig als Signal, dass man damit jetzt letztlich den Konsens im Stadtparlament riskiert? Das ist so ein bisschen die Gegenposition, und ich glaube schon, dass es in dem, also klar, du kannst alles politisieren, aber wenn man so hört, was da teilweise die Fachleute sagen, glaube ich, ist das keine reine Scheinfrage, diese Zulassungsbeschränkung, sondern schon eine handfeste. Der andere Punkt, da würde ich sagen, in der Tat, das haben wir letzte Woche oder letztes Mal auch diskutiert mit der FDP, dass man da versucht, vielleicht eher andere Ortschaften dann zu bevorzugen. Da würde ich auch sagen, das klingt nicht so wirklich überzeugend. Also so ein Suchtzentrum muss natürlich da sein, wo vor allem konsumiert wird. Ein Ansatz, den Gabi Becker ja als die Geschäftsführerin der integrativen Drogenhilfe noch vorschlägt oder wo sie sagt, also dieses Law and Order, das hilft nicht, diese Repression, das hilft eigentlich nicht, das ist der falsche Weg. Sie würde halt sagen, wir brauchen eigentlich mehr weiterführende Drogenhilfe, also dass du quasi mehr versuchst, die Leute einzugliedern, dass du mehr versuchst, die Leute in die Gesellschaft zu integrieren, durch auch Wohnraum für Drogenkranke, ist natürlich auch ein Riesenproblem in einer Stadt, in der es sowieso so wenig Wohnraum gibt. Aber ich glaube, da gibt es schon eine fundierte Gegenposition zu diesem relativ harten Ansatz jetzt. Und ich frage mich dann halt am Ende doch wieder diesen Diskursvorstoß von Mike Josef. Ich glaube, da sind sich viele auch in der Berichterstattung einig. Das hat eine ganze Menge bewegt fürs Bahnhofsviertel und würden viele sagen, das ist der richtige Weg. Aber jetzt dieses konkrete Detail, Zulassungsbeschränkung, da sagen jetzt viele auch Nicht-PolitikerInnen, das geht zu weit oder das führt auf einen falschen Weg. Ich glaube, da muss man das ein bisschen trennen, das Fachliche und das Politische.
Ich würde nicht sagen, dass es ein Detail ist. Wenn es so ist, dass 60% der Hilfesuchende nicht aus Frankfurt kommt, ist es kein Detail, sondern dann ist es, dann muss man entweder Hilfseinrichtungen, und zwar komplexe Hilfsstrukturen, so wie du sie ja gerade beschrieben hast, in dieser Größenordnung schaffen, oder man macht sich selbst was vor und vergrößert damit das Leid. Also das, was Gabi Becker damals, die Ausführungen und so weiter, ich hatte das auch in der FR gelesen, gemacht hat, damals bezog sie sich ja auf diesen Pseudo-Law-and-Order-Kurs von der Landesregierung, ja, wo man dann gedacht hat, wir schicken jetzt hier mal so ein, zwei Polizeiautos durch und haben damit das Problem gelöst wo da der Ministerpräsident und der Innenminister sich nicht entblödet haben, da diesen Law-and-Order-Ding rauszuhängen, was sie ja letztlich überhaupt, also wo jeder wusste, das ist absolut oberflächlich, das ist noch nicht mal im Law-and-Order-Sinne wirklich substanziell. Und da gab es eine große Kritik, ja, wo man in Frankfurt schon sehr viele Wege gegangen ist und da wirklich mit dem Problem kämpft und die machen da so eine Nummer draus, so eine kurze politische Statement-Nummer. Und damals hat sie auch von den weiterführenden Hilfsstrukturen und so weiter gesprochen. Das finde ich auch als richtig. Und wie gesagt, also ich finde es ja bemerkenswert, dass eben die Einrichtung eines solchen Suchthilfezentrums und weiterer Hilfsstrukturen parallel dazu läuft. Das ist aber das sind zwei einander nicht widersprechende Dinge. Ich glaube auch sozusagen, wenn man das ist wieder so ein Strohmann-Argument. Man geht eigentlich nicht auf das Problem ein, was sich an der Stelle gelöst werden soll, und geht dann aber auf ein anderes Problem ein und sagt, man braucht doch eigentlich das. Ja, man braucht beides. Man braucht beides. Wie gesagt, also Gabi Becker habe ich jetzt in dem Kontext, was die Abweisung auswärtiger Drogenkonsumentinnen angeht, mit dem Zitat so wahrgenommen, dass sie das dann ja alle bei ihr aufschlagen. Ja, also jetzt kann man natürlich sagen, sie könnte ja auch mitmachen. So, sie will diesen Weg aber offensichtlich nicht mitgehen, okay. Dann wäre es schon auch Aufgabe der Sozialdezernentin, die ja ihren Aussagen nach grundsätzlich erstmal die gleiche Haltung hat, dann einen Prozess mit zu begleiten, dass das Ganze auch gelingt, ja, und dass man dann wirklich ein ganzheitliches Konzept hat, hinter dem alle Träger sich versammeln können, ja, wo dann auch die anderen Kommunen eingebunden sind.
Ich glaube, eine faktische Frage, die wir aber an der Stelle, glaube ich, nicht beantworten können, ist einfach die, ist das überhaupt durchsetzungsfähig? Also rechtlich, glaube ich, sehr schwierig. Also Mike Josef kann es, soweit ich sehe, nicht einfach anordnen, sondern er bestimmt ja auch einfach zu. Also er ist eher ein Wortbeitrag, ein politischer, diskursiver Beitrag, dass er sagt, dieses Konzept von JJ, wie du es skizziert hast vorhin, das ist der richtige Weg oder er sieht das jedenfalls als sinnvoll an. Ob das rechtlich durchsetzbar ist, ob das, hat Gesundheitsdezernentin Voitel auch mal gesagt, dass es eigentlich am Ende gar nicht so viele Leute betrifft, weil eben viele obdachlos sind, das hatte ich schon gesagt. Gut, dann kann man auch wieder fragen, wie groß ist das Problem dann am Ende, aber das sind aber konkrete Durchsetzungsfragen. Jetzt ist es natürlich vor allem die ethische Debatte oder die politische Debatte, inwiefern das eigentlich machbar ist, inwiefern man da einen Konsens kriegt. Und da sehe ich einen großen Konflikt, obwohl eigentlich so der Grundkonsens, glaube ich, weiterhin da ist, abseits vielleicht von der FDP, dass man das Suchthilfezentrum will. Und ich glaube, jetzt sind so die Argumente für und wider, haben wir jetzt, glaube ich, soweit auf dem Tisch, haben wir ausgetauscht, was so auch im Diskurs gesagt wird. Aber ich glaube, wir können noch mal gucken, vielleicht, wie sieht es jetzt aus am 3. Juli? Denn ich glaube, wir sind uns, und da sind sich, glaube ich, auch fast alle einig, die auf diese Situation schauen, es muss sich was tun im Bahnhofsviertel. Der Weg dahin ist umstritten. Es gibt aber eine Partei, die für den 3. Juli recht wichtig wäre, über die haben wir jetzt noch relativ wenig gesprochen, über die haben wir in der letzten Folge viel gesprochen, nämlich die FDP. Wie würdest du da die aktuelle Situation einschätzen? Ich glaube nicht, dass die am 3. Juli zustimmen werden zum Suchthilfezentrum. Wie siehst du das?
Puh, das weiß ich wirklich nicht. Also die FDP ist mir ein Rätsel, die ist sich selbst ja auch uneinig. Die haben jetzt einen Antrag verabschiedet auf ihrem Parteitag, wo sie jetzt nicht zwangsläufig die Koalition sprengen müssten, wenn dort eine andere Partei zustimmt. Aber ja, also die Mehrheit der Partei ist schon der Meinung, dass dieses Suchthilfezentrum an dieser Stelle nicht kommen darf. Es gibt jetzt einen neuen Vorsitzenden dafür, da sozusagen die FDP hat sich da mit Frank Maywald neu aufgestellt, der das auch kritisch sieht und gleichzeitig aber ein bisschen politische Beinfreiheit gewünscht hat. Muss man schauen. Ich kann es wirklich nicht abschätzen.
Ja, also ich würde auch sagen, man kann es nicht abschätzen, aber ich denke schon, zum jetzigen Zeitpunkt ist die Option, dass die Koalition zerbricht, wenn die FDP nicht zustimmt am 3. Juli, definitiv größer geworden. Und wir werden sehen, ob wir dann in einer der nächsten Folgen hier vom Bruch der Römerkoalition berichten. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema.
So, nach dieser hitzigen Diskussion kommen wir zu einer vielleicht noch hitzigeren Diskussion, die wir aber sicherlich nicht in dieser epischen Breite ausführen werden. Aber damit ihr es einmal gehört habt, denn es gibt eine große Debatte jetzt um das neue Betriebskonzept von dem Frankfurter Flughafen. Da gibt es ein ziemlich großes Problem und einen ziemlichen Eklat. Denn ja, die sogenannte Südumfliegung, die eigentlich mal als Schutzmaßnahme für die von Fluglärm besonders betroffenen Kommunen wie Flörsheim und Hochheim vorgesehen war, die soll jetzt viel seltener genutzt werden als eigentlich vereinbart und geplant. Und das Thema daran, was viele dann auch haben und was viele stört, ist, dass sie eben genau das zentrale Argument war, womit man eben den Flughafenausbau in der Öffentlichkeit dann auch gerechtfertigt hat. Und jetzt zeigt sich, diese Entlastung, die versprochen worden ist, ist unter Sicherheits- und Kapazitätsgesichtspunkten offenbar gar nicht haltbar. Und das wirft nun Fragen auf an die Planung, aber auch an die Glaubwürdigkeit der damaligen Zusagen. Und ja, die Anwohnerinnen und Anwohner, die dort nun wohnen, werden doppelt belastet, sowohl beim Ostbetrieb als auch beim Westbetrieb. Aber Henrik, vielleicht kannst du mal erklären, was hat denn der Ost- und der Westbetrieb mit der Südumfliegung zu tun? Ich bin verwirrt.
Ja, gerne. Die Situation ist komplex. Also der Hintergrund ist letztlich, dass ja vor allem nach einem Zwischenfall von 2011 hat sich einfach gezeigt, du brauchst größere Sicherheitsabstände zwischen Landung und Start. Und das war ursprünglich einfach zu gering kalkuliert. Dadurch aber verringert sich wiederum die nutzbare Kapazität der Startbahncenter erheblich. Und das wiederum bedeutet, langfristig kannst du eigentlich, also man strebt ja diese 700.000 Flugbewegungen pro Jahr, das ist so die magische Zahl langfristig an in Frankfurt. Wenn du die aber wirklich sicher und stabil ermöglichen willst, dann muss man jetzt eigentlich auf ja, Starts über Nord und Nordwest weiterhin ausweichen und Fraport und auch die Deutsche Flugsicherung, die argumentieren natürlich, das ist eine betriebliche Notwendigkeit. Man kann aber sagen, dass das vielleicht auch ein Stück weit unzureichend kommuniziert wurde. Und die betroffenen Kommunen sind dann natürlich sauer und die sagen, wir wurden viel zu spät einbezogen.
Ja, und das ist natürlich auch ein Problem, ne? Es ist tatsächlich auch so. Ich meine, der Eindruck erwächst jetzt natürlich, dass es halt um die wirtschaftlichen Ziele geht, also mehr Flugbewegung, kostet es, was es wolle, und die Anwohner und Anwohner müssen dann letztlich dafür die Zeche zahlen. Und wenn man sich eben anschaut, also Flörsheim, Hochheim liegen im Westen, und wenn Ostbetrieb ist, also wenn die Flugzeuge nach Osten starten, dann kommt von dort eben die Anflüge aus dem Westen und bei sehr geringer Höhe, also zum Teil 250 Meter wirklich, da wackelt das ganze Haus. Und deswegen hat man gesagt, also zukünftig soll dann eben der Anflug aus dem beim Westbetrieb der Start Richtung Süden gehen, so dass sie nicht belastet werden, und das geht eben jetzt nicht. Mhm. Und jetzt ist das neue Konzept eben eine ganz klare Verschlechterung, weil die jetzt auch noch über Hochheim und Flörsheim nicht nur landen, wenn der Ostbetrieb ist, also in die andere Richtung geht, sondern auch starten zum Teil. Und ja, das sollte eigentlich genau verhindert werden. Und das Prinzip wurde jetzt aber einfach aufgegeben, obwohl es ein Teil der damaligen Planfeststellung war, der wirklich hoch umstritten war und sehr viele Zugeständnisse der Kommunen auch eingefordert hat.
Ja, absolut. Und ich glaube gerade, also wenn du einerseits Planungssicherheit brauchst, du brauchst Verlässlichkeit, aber du musst natürlich auch die BürgerInnen mitnehmen. Also gerade bei Infrastrukturthemen müssen wir ja, dass das ganz erheblichen Einfluss hat auf Vertrauen in die Politik, funktioniert irgendwie der U-Bahn-Anschluss jetzt ganz blöd gesprochen, oder habe ich ständig Fluglärm, wenn ich in den Garten gehe oder auf die Straße trete? Mhm. Also das sind ganz konkrete Themen, die BürgerInnen beschäftigen, und wenn sich da Betriebskonzepte wirklich als instabil erweisen, dann macht das natürlich was. Also, und dann musst du einerseits die BürgerInnen mitnehmen, dann musst du transparent kommunizieren, dann musst du im Dialog mit den Betroffenen bleiben. Und ich meine, wir haben das ja hier auch in der eigenen Folge schon behandelt. Natürlich sind Flughäfen wichtig. Der Frankfurter Flughafen ist hier einer, wenn nicht der größte Arbeitgeber in der Region, und insofern musst du da natürlich auch die wirtschaftlichen Interessen mitdenken, aber du musst auch die AnwohnerInnen mitnehmen, und das Gleichgewicht musst du einfach stimmen. Und wir sehen das gerade, dass es hier nur zu gering passiert. Insofern wird das natürlich stark politisch und dann auch einfach zu einem Problem für die Menschen.
Naja, weil die Frage ist ja, wie glaubwürdig ist jetzt das ganze Ausbaukonzept, ja, wenn das im Nachhinein auch in so zentralen Punkten korrigiert werden muss. Wenn man schon bei dieser Südumfliegung eben so gravierend falsch lag, weil es wohl auch so war, dass es schon intern auch Warnungen gab, dass das alles so nicht haltbar ist, und der Verdacht drängt sich eben auf, dass es einfach nur eine bloße Erfindung war zur Durchsetzung der Ausbaupläne, und eigentlich Fachleute gewusst haben, dass das so mit der Kapazitätserweiterung nicht geht. Ja, also sagt, okay, keine Sorge, wir bauen aus, aber wir umfliegen eure Gemeinde. Und man wusste eigentlich schon, dass es eh nicht funktioniert. Deswegen hat man erstmal ausgebaut und dann gesagt, ah, sorry, geht doch nicht. Mhm. Und das zerstört halt viel Vertrauen, was halt aufgebaut worden ist.
Ja, und das ist jetzt natürlich aufgeflogen, um hier mit diesem Wortspiel das Thema zu beenden. Ja, was haben wir noch?
Digitalisierungsvergleich, Henrik. Wir sind Digitalisierungs, Weltmeister sind wir, Deutscher Meister in der Digitalisierung. Das Wort hat mir gefehlt. Als Frankfurter fehlt mir das Wort nicht mehr lange, denn die Eintracht wird bald Deutscher Meister, aber das ist ein anderes Thema. Du hast es im Intro gesagt, Frankfurt blickt und klickt sich an die Nummer 1. Frankfurt hat es geschafft, zusammen mit Nürnberg nämlich den ersten Platz im Digitalisierungsvergleich 2025 zu belegen von der Gisma University. Jetzt weiß ich nicht, was das über die halt, also sozusagen über den Wert dieses Vergleichs aussagt, wenn ich die Universität nicht kenne. Aber als Akademiker wirst du mir sicherlich gleich sagen, warum das doch ein sehr wichtiger Punkt ist.
Ja, es klingt erstmal nach einem echten Erfolg, würde ich auch sagen. Also Frankfurt punktet ja hier vor allem auch bei den Bürgerämtern. Das ist, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist wirklich gut. Ich finde, man wartet mittlerweile viel kürzer. Es ist viel digital möglich. Du kannst die Termine digital machen. Also wirklich gut. Und du hast
Vor allem, ich finde es auch gut, dass ein Indikator in Deutschland ist, bei der Digitalisierung zu sagen, man wartet viel kürzer. Und vor Ort da sein muss halt trotzdem noch.
Ja, in der Tat. Aber ein bisschen kannst du auch digital machen. Aber in der Tat, das ist ein guter Punkt. Wir haben nutzerfreundliche Online-Dienste. Du hast teils auch wirklich komplett digitalisierte Abläufe. Also die Verwaltung wird deutlich moderner und wenn man so in die Region schaut, dann sieht man, das ist längst nicht in allen Kommunen der Fall.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall ein schöner Erfolg. Ein wichtiger Faktor war hier sicherlich die Zusammenarbeit bei der Entwicklung digitaler Prozesse wie der elektronischen Wohnsitzanmeldung. Das sogenannte Einer-für-Alle-Prinzip macht eben diese Lösung für viele Kommunen nutzbar. Und dadurch wird es dann halt natürlich auch einfacher.
Genau, es geht ja nicht nur um die Technik, es geht auch um verschiedene Zielgruppen, Bildungsangebote durchs Bürgeramt und auch die Volkshochschule. Das heißt, hier hast du Digitalisierung wieder das Thema Bürgernähe. Du musst es an die Leute rankriegen, weil natürlich auch das hatten wir eben schon gesagt, wenn die Menschen mitgenommen werden, dann steigt auch das Vertrauen in die Politik. Deswegen ist die Kommunalpolitik oder das Kommunale so wichtig, weil einfach, ja, wenn es vor Ort klappt, dann steigt da letztlich das Vertrauen und das ist eine gute Sache.
Wir haben noch einige kurze Meldungen, bevor wir euch ins Wochenende entlassen.
So ist es.
Und zwar die Grünen, die Freundinnen und Freunde von den Grünen, haben eine neue Parteispitze gewählt und zwar eine weibliche Parteispitze. Der männliche Teil Burkhard Schwedje wurde bestätigt, aber die Gewinnerin des weiblichen Platzes im Führungsduo ist jetzt die 27 Jahre alte Politikstudentin Tara Moradi und die hat ziemlich knapp gewonnen vor ihrer Mitbewerberin Nathalie Becker, die 37 Jahre alte noch Geschäftsführerin der Grünen. Die Zeitungen haben getitelt, die junge Wilde gewinnt gegen das Politik-Establishment, weil man sich damals selbst ein Stück weit so bezeichnet hatte in anderen Kontext. Das führt ja zu weit. Jedenfalls hier hat, würde ich sagen, die Basis der Grünen gesprochen. Wir gratulieren Tara Moradi sehr herzlich und freuen uns vielleicht auf ein Kennenlernen mal in diesem Podcast.
Ja, das wäre was. Wir haben eine weitere Meldung und zwar mit 4.200 neu gebauten Wohnungen. Im vergangenen Jahr ist Frankfurt auch auf der Nummer 1 der hessischen Städte. Mit großem Abstand kann man jetzt natürlich sagen, okay, es ist auch die größte Stadt, aber dennoch, das ist ein gutes Signal. Neubau ist ja auch bei den gestiegenen Baupreisen gar nicht so einfach. Insofern eine gute Sache. Wir müssen natürlich das mit anderen Strategien verbinden, Leerstand bekämpfen, auch da liegen Strategien vor, aber das ist natürlich ein gutes Signal für 2025.
Und eine weitere Meldung, es gibt ein neues Film- und Mediengründungszentrum im Kulturbunker Osthafen, das den hessischen Filmnachwuchs fördern soll. Konkret ist es eine feste Anlaufstelle für Film- und Medienschaffende in der Phase der ersten beruflichen Selbstständigkeit oder der Unternehmensgründung. Und da geht es eben nicht nur um die Bereitstellung mietfreier Büroräume, sondern auch um ein einjähriges Förderprogramm, das eben ein Stipendium mit Workshops kombiniert, Mentoring und professioneller Netzwerkvermittlung und damit eben gezielt den Aufbau tragfähiger künstlerischer Existenzen in Hessen fördert, was, denke ich, ja, wirklich sehr wichtig ist, denn wir haben da viel Potenzial.
Noch eine Meldung, Frankfurt ist Deutschlands fahrradfreundlichste Metropole, habe ich erstmal gedacht, so kann das wirklich stimmen, aber wir können Wir können uns jetzt hier wohl...
Wir sind auf Bundesmeister im Fahrradfahren.
Das ist ein Traum. Wir können das jetzt Fahrradstadt nennen. Ich meine, man sieht es hier auch in Eschersheimer Landstraße. Es wird mehr an Fahrradwegen gebaut. Aber es gibt natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Ich hatte ja letzte Folge erzählt, ich war gerade in Kopenhagen. Da sieht es natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber wir sind auf einem guten Weg und man muss ja positiv bleiben.
Und zum Schluss noch die Ankündigung der Mainova. Geil, ein geiles Projekt. Die Mainova plant ein Hochhaus voller Wasser, ein 60 Meter hoher Turm, noch nicht genehmigt.
Quasi.
Nicht genehmigt, aber vielleicht mal ein echtes Geripptes mit auch Ebbe heute. Ist leider Wasser. 60 Meter hoch, komplett mit Wasser gefüllt. Eine überdimensionale Thermoskanne, sagt die Mainova selbst. Es ist genauer gesagt ein atmosphärischer Heißwasserspeicher, so der Fachbegriff, und soll am Standort des dann eben überflüssigen Kohlelagers stehen, also neben dem neuen Gaskraftwerk. Und ja, noch vor Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen. Und da soll eben ein stets voller Behälter mit 50.000 Kubikmetern, mal mehr und mal weniger warmem Wasser, stehen und das in Zeiten auf bis zu 120 Grad erwärmt werden kann, in denen die Fernwärmekunden weniger Heizenergie brauchen als die Kraftwerke. Und das passiert dann zum Beispiel nachts. Zu solchen Zeiten wird dann die Energie über Wärmetauscher in den Speicher umgeleitet. Und wenn die Morgenstunden dann alle Heizungen angehen, dann wird die gespeicherte Wärme wieder verteilt. Mhm. Also das Ganze soll circa 10.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr verringern. Cool. Mhm. Hoffentlich kommt das. Dann gibt es wieder was zu berichten.
Klingt gut. Ja, ich würde sagen, um einen meiner Lieblingspodcasts jetzt hier mal frei zu zitieren, damit ist die Lage in Frankfurt umfangreich und natürlich abschließend besprochen für diesen Monat.
Ja.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, lieber Jan. Es ist sonnig, wollte nochmal aufs Wetter hinweisen.
Ja, gerne.
Und euch da draußen auch alles Gute und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.